Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur dritten Folge des Podcastes, unseres Podcastes, Da liegt der Hund begraben. Die Folge 3 leider ein bisschen später als erwartet. Wir hatten ein paar organisatorische Probleme, haben aber dafür heute eine Premierenfolge, denn wir haben heute unseren ersten Gast in unserem Podcast, beziehungsweise Gästin, muss man ja höflicherweise heutzutage sagen, die Katrin Hinkel aus Eppstein, die beim TSV Eppstein im Verein tätig ist. Und darauf wird sie auch später noch näher eingehen. Zuerst möchte ich einfach mal Hallo Katrin sagen.
Hallo.
Und du kannst dich ja gerne mal kurz vorstellen, wenn du möchtest.
Ja, ich bin die Katrin Hinkel, wie schon gesagt, aus Eppstein. Bin 37 Jahre alt und eigentlich im Verein vom TSV Eppstein Großwoche von meinem Vater auf dem Sportplatz gewesen, als der noch gespielt hat, bis... selbst ich habe Handball gespielt, aber auch immer tätig gewesen als Beisitzer, momentan auch als Beisitzer gewählt. Ja, uns Vereinsleben eigentlich 37 Jahre miterlebt.
Super, dann sind das ja beste Voraussetzungen für unseren Podcast heute. ja, dann begrüße ich natürlich auch den Dominik, den Co-Kommentator hier.
Ja, hallo zusammen. Hallo Katrin, hallo Markus.
Hallöchen.
Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Wir haben uns heute kurz vorgenommen, kurz über die EM zu sprechen, auch über die deutsche Mannschaft, dann die EM, was so allgemein schon passiert ist. Und dann möchte man einfach auch, wie wir das auch schon in unserer ersten Folge damals gesagt haben, der Katrin die Möglichkeit geben, mal so ein bisschen das Vereinsleben in der Corona-Pandemie darzustellen, was gut war, was schlecht gelaufen ist, wie es aussieht mit den Mitgliederzahlen etc., ob sich da was getan hat beim TSV Eppstein. Und ja, einfach mal auch den kleineren Verein ein Gehör geben. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit der EM. Wie habt ihr das erste Spiel von der deutschen Mannschaft verfolgt, ihr zwei?
Ich habe zu Hause alleine geguckt. Ich bin ein bisschen abergläubig. Gucke meistens alleine. So sind wir auch Weltmeisterwoche.
Ja, okay.
deswegen, ich war alle daheim.
Ja, jetzt muss es ändern erstmal nach so einer Niederlage, ne?
Ja, das, ja, weiß nicht. Ja, theoretisch schon, aber ja, mal gucken. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
Richtig, ja, genau. Und du, Dominik?
Ja, wir haben auch hier zu Hause geguckt. Mit den Schwiegereltern. Das ist irgendwie hier immer Tradition, dass wir dann in der Bar zusammen gucken. Ja, wir haben mitgefiebert, wir haben ein paar Schälchen getrunken und uns auch ziemlich oft.
Ja, das kann ich genauso wiedergeben. Also wir haben hier, ich habe mit meiner Frau und den Kindern geschaut und ja, habe mich dann auch über das ein oder andere geärgert, worauf wir mit Sicherheit gleich zu sprechen kommen. Ja, 1-0 verloren gegen Frankreich, die mit Sicherheit Top-Favorit sind bei der EM. Ja, da brauchen wir nicht groß drüber zu diskutieren. Mit dem Kader muss man Favorit sein. Deutschland, ich weiß es nicht, bin ich ehrlich, wie ich es einordnen soll. Die Mannschaft von den Namen her, ja, hat das Potenzial. Allerdings fehlt mir so, man hat es auch gesehen, so der letzte Wille. Also wenn ich mir so das Mittelfeld anschaue, bei der Qualität, was wir im Mittelfeld haben, von den Spielern her, das war einfach zu wenig. Das war im Allgemeinen, finde ich, das komplette Spiel, das war zu wenig, um eine Mannschaft wie Frankreich, die clever spielt, dann doch im Endeffekt in die Knie zu zwingen oder zumindest einen Punkt zu holen. Ja, ich denke, gegen Portugal wird es nicht viel einfacher. Auf jeden Fall wäre was drin gewesen gegen Frankreich, ist meine Meinung.
Ja, sehe ich ähnlich. Die Frage ist halt mit dem Mittelfeld, hätte man nicht vielleicht besser anders aufgestellt, ja. Wie zum Beispiel Kimmich auf die 6 mit einer Viererkette spiele oder gut zu dem Zeitpunkt, das geht jetzt nicht mehr, weil der Klostermann ist verletzt jetzt, aber ja. Mit dem Klostermann auf Außen zu spielen und ich weiß nicht, ob Gündogan und Groß, ob ich da nicht Emre Can reingesetzt hätte, der ist einfach... Ich weiß nicht, vor dem hat man schon Angst, habe ich so manchmal das Gefühl, wenn der vor einem steht. Es ist halt so... Seid mir ja. Krass, eine Kuh.
Ja. Ja, das stimmt schon, ja, gebe ich da recht, ja.
Und ob da nicht vielleicht mit Kimmich und mit, im Mittelfeld und mit den, ob es nicht besser von hinten raus was passiert wäre. Aber die Frage, wenn draußen was, Groß oder Gündogan? Rein theoretisch würde ich sagen Groß, aber dann lässt er halt nicht raus, ne?
Richtig, weil das ist ja der einzige Stabilitätsanker, die er hat, den er hat im Mittelfeld. Ja, was ich halt persönlich finde, Müller ist jetzt kein klassischer Neuner. Ich persönlich finde, wir haben keinen klassischen Stürmer. Wir haben Timo Werner, wir haben Kai Havertz, die kommen über die Außen. Aber in der Mitte so ein Miroslav Klose, wie man in der Vergangenheit hatten, haben wir nicht. Und das ist ein massives Problem, finde ich.
Ja, und wenn man da voll anstellt?
Wäre mit Sicherheit eine Alternative, ja. Aber ob er das macht, das ist die andere Frage. Der hat in Monaco abgeliefert, der Volland. Ob das dann für die EM reicht, keine Ahnung. Das muss der Herr Löw entscheiden.
Gott sei Dank nicht mir, ne? Da kriegen wir ja auch nicht Ärger.
Wie sagt man es so schwer? Genau, es gibt 80 Millionen Bundestrainer bei einer EM oder WM.
Richtig, absolut.
Ja.
Aber man kommt auf, muss ich jetzt mal sagen, ich finde, Joachim Löw hat sich in dem ersten Spiel mal wieder komplett verzockt. Ich finde, die Aufstellung an sich, klar, liest sich wie ein 3-5-2 oder 3-4-3 eher gesagt. Aber im Prinzip ist es auch eher so ein 3, weil die beiden Außen ja relativ arbeiten. Gosens und Kimmich. Und wenn ich so ein Spiel über die Außen machen will, dann muss ich auch irgendwie im zentralen Sturm jemanden haben, der die Bälle verwerten kann. Wenn du das jetzt mal mit den Holländern vergleichst, die ja zum ersten Mal in einem Turnier auch ihr komplettes System von 4-3-3 auf ein 5-3-2 geändert haben. Mhm. Die machen dasselbe Spiel, aber die haben zum Beispiel einen Weghorst in der Mitte, der die Bälle verwerten kann, der die Bälle auffangen kann, der die Bälle weiterleiten kann und haben dann noch einen gefährlichen Memphis Depay nebendran. Und das fehlt uns einfach komplett. Also wenn ich ein Spiel über die Außen mache, dann kann ich keinen kleinen Gnabry in die Zentrale oder einen Werner stellen.
Ja, sehe ich genauso, und ja.
Vor allem finde ich halt mit der Aufstellung, da fehlt das komplette Tempo. Du hast zwei Sechser, die das Spiel, oder zwei zentrale Mittelfeldspieler, die eigentlich das Spiel verlangsamen, wo überhaupt kein Tempo irgendwie nach vorne kommt. Also ich finde, man hat seit 2018 überhaupt nichts gelernt aus der ganzen Situation, weil mich erinnert dieses komplett an die Weltmeisterschaft 2018. Genau so hat es dort auch angefangen und wir haben keine andere Idee gehabt, wie irgendwie den Ball ins Tor zu tragen.
Ja, richtig, ja. Also, jetzt müssen wir einfach mal morgen, der morgige Abend abwarten, denke ich. Nach dem Spiel sind wir alle, glaube ich, sehr schlauer, denke ich. Entweder wir fahren sang- und klanglos nach Hause oder wir haben noch die Chance aufs Achtelfinale mit einem Sieg gegen Portugal. Aber mal davon abgesehen, was denken ihr? Wer sind denn so die Favoriten, die sich rauskristallisiert haben? Also sagen wir mal so, ne? Italien, bärenstark, Belgien, Niederlande. Ja, also das sind schon Mannschaften, wo ich sage, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass die es auf jeden Fall bis ins Halbfinale schaffen. Ob wir da dabei sind, momentan bezweifle ich es noch. Was sagst denn du, Katrin?
Ich denke, die Italiener, die sind richtig stark. Also die sind für mich, also die haben mich auch als einzigste komplett überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht auch, weil die einen anderen Fußball spielen, wie in der letzten, ich sag jetzt mal, fast 10, 20 Jahre. Die spielen auch mal schön, also die spielen auch mal, die stehen nicht nur hinten drin wie so ein Panzer. Ja. Und das ist auch unfassbar, wie stark der Immobile geworden ist. Und wenn man sich dennoch aus Dortmunder Zeit auch guckt, und jetzt, das ist unglaublich. Ja. Ich denke, dass die richtig gute Favorit sind. Die Franzose, ich fand die nicht so stark gegen uns. Für das, dass wir ja jetzt nicht hier die Hütte abgefackelt haben bei dem Spiel. Klar, die haben zwei Tore geschossen, die waren abseits. Aber ich habe gesagt, entweder gehen wir sang- und klanglos gegen Frankreich oder es wird eng. Und meines Erachtens ist es, haben wir uns doch gar nicht so schlecht verkauft gegen die Franzosen. Es war viel zu viel Respekt vor denen, glaube ich auch.
Ja.
Mit deinen Jungen und auch dem Druck, den auf deine ganze Champions League-Sieger noch liegt und die sind ja nicht alt.
Ja.
Teilweise ist das auch schwierig, glaube ich. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Italiener doch richtig mitspielen. Mhm. Die Belgier, die gelten so oft als der Favorit und so. Und dann hin und raus fehlt es doch.
Ja.
So können wir es eine moderne, goldene Generation, wie es immer heißt.
Ja.
Wie gesagt, mit den Deutschen, da müssen wir jetzt aber schnell gut ins Turnier starten, dass das wirklich klappt. Ich bin davon aber überzeugt, dass wir ins Achtelfinale kommen.
Sehr gut, das ist Patriotismus. Also, wenn ich mir jetzt mal so die Tabelle vor mir angucke, ne? Italien als Stürmer Immobile, so wie du es gesagt hast. Belgien als Stürmer Lukaku. Niederlande Wout Weghorst. England Harry Kane. Portugal Ronaldo. Das sind alles Stürmer, die international sehr erfolgreich sind. Bei uns, mir fehlt dieser eine Stürmer da vorne drin. Wir haben Havertz, wir haben Werner, wir haben Gnabry, wir haben Müller, aber wir haben Kenner, wo man sagt, das ist die Nummer 9, die klassische Nummer 9 bei uns vorne drin. Den haben wir meines Erachtens nicht. Auch wenn ein Müller da ist, der immer wieder seine Tore schießt, der immer für ein Tor gut ist. Aber wir haben diesen klassischen Stürmer wie Miroslav Klose bei der letzten WM oder vorletzten WM, haben wir einfach nicht. Und dort mache ich vieles aus, finde ich. Also das ist ganz meine persönliche Meinung.
Ich weiß gerade der Havertz, ja, der hat das entscheidende Champions-League-Siegtor gemacht. Keine Frage. Aber wenn ich richtig weiß, hat er, glaube ich, sonst kein einziges Champions-League-Tor gemacht. Ne?
Richtig.
Ich weiß halt nicht, ob da nicht ein bisschen zu viel Euphorie dem gegenübersteht, weil der Junge ist 22 und hat auch Monsterdruck, glaube ich, jetzt auf die Schulter.
Ja.
Ob das dem halt dann am Ende des Tages gut tut. Der Werner, boah, der hat halt auch in der Nationalmannschaft noch nicht wirklich überzeugt. Der hat schon Dinger liegen lassen.
Ja.
Würde ich schon, also normal die Seite, die hätte meine Oma neu gemacht.
Ja.
Das ist dann auch schwierig, wobei ich eigentlich den Werner schon bärenstark finde. Jetzt nicht, weil ich auch noch Stuttgart-Fan bin und der ja von da kommt. Aber der ist ja nicht schlecht. Also in seinen Vereinen hat er ja immer gut abgeliefert.
Ja.
Bloß in der Nationalmannschaft ist der so, weiß nicht, ach, das Interview bei der Pressekonferenz, das, ja, dann spiele ich halt nicht. Das ist so. Früher hat man gesagt, da fehlt einer, der muss so richtig, hallo, hier bin ich, los geht's.
Ja, genau, richtig, ja.
Die Frage ist, ob das noch heute so die Zeit ist, wo die Spieler das so machen. Das ist das andere.
Ja, aber wenn du jetzt mal die Kader von den anderen durchguckst, da gibt es überall die Spieler, die das Heft in die Hand nehmen. Ja? Ein Groß war noch nie der große Lautsprecher. Wir haben bei Belgien zum Beispiel haben wir den Kevin De Bruyne, ja, der jetzt gestern wieder gespielt hat, der Tor geschossen hat und das Heft in die Hand genommen hat, die Mannschaft geleitet hat. Ja? Wir haben bei Portugal, klar, haben wir Ronaldo, der alle mitreißt. Ja? Dann haben wir mit Sicherheit auch bei Italien den Insigne, ja, der im Mittelfeld und auch im Sturm die Fäden zieht. Also und so weiter und so fort. Ja, bei Niederlande, wie sie alle heißen, ja, Matthijs de Ligt und Memphis Depay und wie sie alle. Ja. Aber ja, mir fehlt einfach die Emotionalität auch in der Mannschaft. Ja. Das ist so, ich habe so das Gefühl gehabt, das dümpelt so vor sich hin. Da ist keiner da, der jetzt mal die Leute nimmt und sagt, hopp, auf jetzt, die Franzosen sind nicht so stark, da reißen wir jetzt was. Das fehlt einfach komplett. Also wenn sie das gegen Portugal, wenn sie den Hebel nicht relativ schnell umlegen jetzt für morgen Abend, wird es, glaube ich, ganz, ganz eng. Also ich bin nicht so wie du, so optimistisch, ich bin eher sehr pessimistisch, bin ich ganz ehrlich.
Aber ist die Bilanz von gegen Portugal nicht eigentlich sehr, sehr auf unserer Seite? So, jetzt mal, wenn man jetzt die Statistik rausholt.
Ja, das ist ja unser Dominik, der Statistikmann. Dominik.
Statistik, also in den letzten Portugal überzeugt, also wenn wir im direkten Duell gegen sie gespielt haben. Aber trotzdem muss ich mal sagen, weil ihr das jetzt gerade alles erwähnt habt, die ganzen Teams mit den zentralen Stürmern wie Kane und Co. Mannschaften haben aber nicht nur diese Zentren, zum Beispiel die Niederlande, England, die haben noch wahnsinnig gute, junge, temporeiche Spieler auf den Außen und im Zentralen. Wenn ich jetzt alleine mal die Engländer nehme, die auf den Außen dann noch Raheem Sterling haben oder die sich erlauben können, sogar einen Sancho auf die Tribüne zu setzen, die im Zentralen noch den Mason Mount haben mit 19 Jahren oder diesen Phil Foden mit 21, die auch die zentralen Stürmer entweder füttern können oder auch mal 1:1 Situationen selber verwerten können. Da sind uns die Engländer und auch mittlerweile die Holländer ein bisschen was voraus, finde ich. Und auch die Italiener haben sich irgendwie um 180 Grad gewendet. Man muss mal überlegen, die Italiener sind jetzt 29 Spiele in Folge ungeschlagen.
Ja.
Und spielen eigentlich nicht mehr ihren erwarteten Defensivfußball, sondern wirklich auch mal schönen Offensivfußball. Also jetzt von den beiden Spieltagen her, es haben noch nicht alle gespielt. Die Italiener haben offensiv ordentlich was gerissen in den ersten zwei Spielen.
Ich bin keine Frage.
Gespannt, wie die Engländer heute Abend reagieren. Aber auch die Holländer jetzt in ihren ersten zwei Spielen, das ist nicht mehr die Niederlande von den letzten Jahren, die versuchen mit ihrem 4-3-3 immer schön zu spielen. Nee, De Boer versucht jetzt mal mit einer anderen Aufstellung auch Kompaktheit auszustrahlen. Das hat gegen Ukraine lange Zeit gut geklappt. Und gegen die Österreicher hat es eigentlich sehr gut geklappt. Österreich war eigentlich komplett aus dem Spiel gestern.
Wenn man das mal stimmt. So ja, das stimmt, ja.
Also wie Katrin schon gesagt hat, bezüglich von Belgien, jedes Jahr oder bei jedem, das sieht auch in der Gruppenphase dann gut aus, aber sobald es dann gegen die oder an die eingemachten Spiele in der K.O.-Phase geht, da zieht Belgien oftmals den Kürzeren.
Ja, genau. Aber man muss, guck mal, jetzt überlegen, wie lange haben die Italiener, ich sage jetzt mal, ein nicht so tolle Fußball spielt, wie oft waren die sogar nicht mehr dabei. Holländer, das, ich meine, klar, wir sind Weltmeisterwoche 14, 18 total versaut. EM war noch, die letzte EM war ja noch eigentlich ganz gut. Aber man muss halt auch mal, es kann halt auch nicht immer bis zum Titel gehen. Ne? Also ich finde die Mannschaft nicht schlecht. Und ich glaube, dass die auch vom Team Spirit, gut, keiner von uns ist dort dabei in dem Modell, aber das wirkt alles viel, ich sag jetzt mal, gelassener. Ja, ist auch der Fall, weil das ist auch nicht gut, wenn du gelassen bist beim Fußball, aber es wirkt einfach freier, wie das Permanente bei der WM, da ein Termin, der Termin und das und da müssen wir hier und das.
Ja.
Ich glaube, da wurde schon viel getan, dass die sich nur auf sich konzentrieren und auf die Mannschaft. Von dem Namen her sage ich, müssen wir eigentlich vorne mitspielen.
Richtig, ja.
Aber es ist momentan sieht man das noch nicht. Das stimmt. Aber es gibt, wie gesagt, wie lange haben alle andere gebraucht, wenn die mal auf diesem Zenit waren, um wieder also so zu spielen, dass alle zufrieden sind. Und ich glaube, nur in Deutschland werden die Deutschen so schlecht gesehen, weil im Ausland werden die gar nicht so schlecht beurteilt, wie wir das alle tun. Aber das ist ja halt typisch deutsch, sag ich immer, ne?
Ja, typisch, ja.
Da wird man auch nicht enttäuscht, weil, also es ist hat auch seine Vorteile, sowas, aber ich weiß, also ich würde jetzt auch sagen, man müsste mal Portugal abwarten.
Genau.
Das stimmt, wir haben keinen Stürmer, aber die, wo du alle vorne drin spielen, haben alle bewiesen, dass sie Tore schießen können. Durch die Bank.
Ja.
Vielleicht müsste das halt doch mal mit dem Volland, der hier eigentlich schon ein klassischer Stürmer ist. Also zumindest müsste dann irgendwann mal bringen vielleicht.
Ja,
ne?
Sehe ich weil, genau so.
Und die letzte Wechsel, ach, das Sané ist für mich zu spät gekommen. Und dann die 85 oder 86 Minuten noch die andere. Also das war alles dann auch zu spät.
Aber das Dingen, genau dieselben Fehler hat er 2018 auch gemacht.
Vielleicht.
Sehr spät, immer versucht irgendwie zu reagieren. Warum?
Vielleicht ist es ja aber gut, dass wir gleich das erste verloren haben.
Ja, das kann so ein Hallo-Wachruf sein. Ja.
Und wir nicht das erste Spiel gegen Ungarn haben. Jetzt will ich die Ungarn nicht von ihrem fußballerischen Können mega noch ohne setzen, aber gegen Ungarn ist es ja was anderes, wie wenn du gegen Frankreich gleich spielst.
Genau.
Das heißt, du hast gleich mal ein Messlatt. Wenn ich da offen mitspielen will, dann muss ich da mal mich wenigstens nicht abschlachten lassen. Und das haben wir nicht gemacht. Ich fand, wir waren zu defensiv, keine Frage. Aber ich kann auch verstehen, dass man erst mal denkt, okay, wir müssen erst mal gucken, so dass das jetzt auch noch ein Eigentor ist. Ich glaube, von 100, ja. von 100 passiert es genau einmal.
Richtig,
das genau. ist jetzt halt passiert. Also dem ja. kann man doch keinen Vorwurf machen, weil ich fand den gut hinten drin.
Richtig, ja.
Und ich muss auch sagen, mir hat der Ginter auch sehr gut gefallen hinten. Mhm. Also, wie gesagt, ich bin noch sehr optimistisch, dass wir das gegen Portugal schaffen, weil wir selten schlecht gegen die ausgesehen haben. Also ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern. Ja. Aber wie gesagt, um ganz offen mitzuspielen, das glaube ich auch, wird schwierig. Ich habe immer gesagt, wenn wir die Franzosen batschen, dann werden wir Europameister. Gut, das haben wir mal nicht geschafft. Also wenn wir dann wohl oder übel nach meiner Aussage vor der EM erkennen, Europameister.
Ja gut, um das Ganze jetzt abzuschließen, sage ich mal, wir warten das morgige Spiel also ab. Sind wir uns da einig, ja? Und dann nutze ich natürlich diese Steilvorlage von dir, Katrin, und sage ganz klar, nach dem Portugal-Spiel ist die nächste Podcast-Folge und da musst du eigentlich nach deiner Aussage jetzt direkt wieder dabei sein als Gast.
Dann machen wir das so.
Dominik, so macht man das. Ist das gleich eingeladen und gleich wieder die nächste Folge im Kasten. So, gut, dann würde ich sagen, haben wir das soweit abgehakt. Wir sind uns einig, wir warten das morgige Spiel ab. Und hören uns dann in der nächsten Woche. Dann möchte ich jetzt einfach zu dem Thema TSV Ebstein übergehen. Katrin, eigentlich jetzt deine Bühne. Du darfst den Verein gerne kurz vorstellen und dann auch kurz zu deiner Person, was du dort machst, wie viele Mitglieder ihr habt etc. Genau. Stell doch einfach mal den Verein vor und erzähl uns mal so ein bisschen, wie das so alles in der Pandemie abgelaufen ist in den letzten anderthalb Jahren ungefähr.
Ja, also der TSV Ebstein ist ein Sportverein, auch sehr geprägt von Fußball, haben aber natürlich auch eine sehr gute Badmintonabteilung, die auch sehr hochklassig spielt. Ich kann euch leider jetzt nicht sagen, wie hoch. Und wir haben auch noch Handball und Turne, Kinderturne, für Erwachsene, irgendwelche Kurse und so. Fußball ist auch bei uns schon das Aushängeschild, sage ich mal. Ja. Steht halt auch oft in der Zeitung, damit wird man halt auch immer, kommt man am meisten in seine Umgebung auch in die Zeitung, sage ich mal, ist ja. und bleibt halt ein Sport, der in Deutschland sehr beliebt ist. Ich selbst bin momentan noch Beisitzer beim TSV Ebstein, habe lange Jahre auch die Aktivität Fußball begleitet. Das Amt habe ich allerdings letztes Jahr aufgegeben. War einfach jobtechnisch hatte ich so viel. Ich bin Filialleitung, muss zwei Filiale machen. Es war dann auch alles zu viel. Und dann muss ich am Ende des Tages sagen, wenn ich was in einem Verein mache, dann möchte ich das ordentlich machen und nicht so, ja gut, ich mache da ein bisschen Modo und ein bisschen Modo, entweder voll oder gar nicht. Aha. Und das ist das, wo ich sage, das haben wir viele bei uns im Verein, die das auch so handhaben. Aha. In der ganzen Corona-Zeit war es, glaube ich, für jeden Amateurverein sehr schwer. Logischerweise kaum Einnahmen, also eigentlich gar keine, wenn man es genau nimmt, wenn überhaupt nur Mitgliedsbeiträge. Die Mitgliederzahl ganz genau kann ich euch leider nicht sagen, ja. aber es ist wenig zurückgegangen. Das waren, ich glaube, noch nicht im okay. Oh, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht genau sagen. Es war nicht so, dass ja. man denkt, ach du Scheiße, wir wissen nicht mehr wohin.
Okay.
In der Zeit, wozu, also auch Corona-bedingt die Gaststätte zu war, wurde bei uns, hat man das genutzt, die Gaststätte zu renovieren. Das war halt noch so Oldschool-Gaststätte mit alter Holzdecke, dunkelbraun.
Okay. Ja.
Das wurde jetzt alles hell gemacht, schön gemacht. In dem Zuge hatten wir auch noch einen Wirtwechsel.
Ah, okay.
Der sich das wirklich zugetraut hat, in dem ganzen Chaos, das da war, das zu machen. Also es ist ein Italiener, der dann halt die Corona-Zeit mit Lieferservice logischerweise und Abholservice auch genutzt hat. Ja, also finanziell ist es, glaube ich, für jeden Amateurverein sehr schwer gewesen. Es sind ja sämtliche Feste ausgefallen, auch ja. vom Strohhutfest zu Kerwe oder... Ich meine, egal wie, das oder die Fußballer haben auch immer Saisoneröffnung gemacht, also ja. eigenständig und so, die findet dieses Jahr mal wieder statt. Das ist alles schon schwierig gewesen. Im andererseits sind halt auch einige Kosten gefallen, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja. Aber trotz allem, man war das hart. Ne? Also nicht nur, also erstens die Mitglieder irgendwie an der Stange zu halten, dass nicht Tausende sich da jetzt ab, also Tausende, so viel haben wir nicht, aber dass sich da jetzt nicht Hunderte abmelden und denken, oh Gott, irgendwo auch verständlich für jemand, der vielleicht in Kurzarbeit ist, zwei Kinder beim Kinderturner hat und selber noch irgendwo Aerobic macht und so und sagt, boah, das Geld muss man, kann ich sparen. Das ist ja nicht die Welt, was man in einem Sportverein da bezahlt, aber 50 Euro mehr zum Essen hole, sind 50 Euro mehr, sage ich jetzt mal. Ne?
Richtig, genau, ja.
Ach, verständlich. Und ich glaube oder bin davon überzeugt, dass alle, die da jetzt ausgetreten sind in der Zeit, auch wieder zurückkommen. Weil die Kinder wollen ja irgendwann mal wieder Sport machen, man selber. Viele haben, glaube ich, in der Pandemie auch ein paar Kilos zu viel drauf geschrubbt. Und wenn ich denke, ach komm, da gehe ich wieder, damit ich wieder fit wäre und das ein oder andere Kilo dann auch wieder verliert. Deswegen bin ich eigentlich optimistisch, weil die Mitgliederzahl ist nicht so immens gefallen, dass ich sage, das holt man nicht wieder, wenn wieder alles in normale Bahnen läuft. Auf dem Weg sind wir ja jetzt.
Ja.
Von dem her denke ich, mit den Festen kann es dann ja auch langsam mal wieder losgehen.
Ja.
Daher kommt ja auch wieder ein bisschen Geld reu.
Ja, aber das ist.
Aber ich muss jetzt mal ganz kurz, bevor ich dir jetzt dazu noch eine Frage stelle, auf das eingehen. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich für die DJK zuständig bin. Dazu ist zu sagen, das ist genau der Rivalenclub hier im Dorf, sagen wir es mal so, zum TSV. Aber weil du gerade gesagt hast, mit dem Abmelden und die Leute kommen wieder. Genau das ist mir in der Pandemie wirklich viel aufgefallen, dass sich die Leute teilweise abmelden oder auch in der Gastronomie den Wirt nicht unterstützt haben. Aber genau das sind die Ersten, die, wenn die Pandemie irgendwie wieder rum ist, das sind die Ersten, die wieder vor der Tür stehen. Und ich finde persönlich, das ärgert mich so ein bisschen, weil gerade so ein Wirt oder auch so ein Dorfverein, der braucht die Hilfe von seinen Mitgliedern. Und immer nur darauf zu pochen, ah ja, wenn eh nichts ist, brauche ich auch nichts zu bezahlen, finde ich jetzt von dem Punkt her überhaupt nicht vereinsloyal. Aber was ich jetzt dir jetzt noch für eine Frage stellen wollte, du hast gesagt, fehlende Einnahmen, das haben wir ja auch gehabt. Wie habt ihr das alles so hingekriegt, dass ihr wirklich alles bezahlen konntet? Habt ihr die Trainer weiter bezahlt oder wie war das mit der Pacht? Oder habt ihr Hilfen in Anspruch genommen, die ja zur Verfügung standen irgendwo? Oder wie habt ihr das alles gemacht?
Also die Hilfe, die zur Verfügung stand und die man beantragen konnte, haben wir alle beantragt. Boah, sorry, aber jetzt so genau. Also es sind einige auch reingekommen, aber das sind ja jetzt keine Hilfe von. Ich sage jetzt mal, da kriegst du ja jetzt keine Tausende, also keine 10.000, 20.000 Euro, kommen wir da auch nicht rum. Mit der Pacht sind wir dem Wirt logischerweise auch entgegengekommen, ne, weil das bringt ja auch nichts, dem Wirt die Pacht weiter abzuziehen und dann geht er. Weil so schon. Weil es finde man heutzutage jemand, der Wirtschaft wieder macht. Ich meine, wir sprechen da jetzt, bei uns ist ja echt viel Wechsel gewesen, ach, und dann war es mal gut und dann war es mal wieder katastrophal. Also es ist ja schwer, jemanden zu finden, der das macht. Und nach der Pandemie wird es ja noch schwieriger, weil ja alle, die jemals Gastronomen waren, halt auch richtig bitterbös gelitten haben unter der Pandemie. Von dem her sind wir da im Wirt auch entgegengekommen, wie ich hoffe, eigentlich versteht er wahrscheinlich, weil man sich denkt, ne, man will ja noch irgendwie, dass es weitergeht. Trainer sind nicht bezahlt worden bei uns in der Zeit, weil die haben ja nichts geschafft. Ne? Also es ist ja, wenn ich nicht schaffe, kriege ich auch kein Geld. Ne? Das muss man auch sagen. Ne? Jetzt, wo das alles wieder losgeht, wird das auch alles wieder anlaufen. Ich denke halt auch, ne, wenn ein Trainer stumm gibt, hat er auch was zu kriegen dafür. Ja? Und wenn das jetzt wieder losgeht, sollte man das auch so machen. Aber nochmal, weil du sagst, wegen Mitglieder, die sich austreten und wird nicht unterstützen. Ne? Ich sag dir was, ich selbst habe über ein Jahr Kurzarbeit gehabt. Also ich war zwar immer drin, wo wieder schaffen, und im Einzelhandel gab es so diese flexible Kurzarbeit. Ich sag dir, du musst irgendwann gucken, was kriege ich denn noch auf die Kette? Du musst nur gucken, jetzt bin ich allein. Also ich muss jetzt nicht noch ein Kind bezahlen und sonst irgendwas, aber ich habe auch eine Hütte, die bezahlt werden muss. Jetzt bin ich Familienvater, hockst in der Kurzarbeit. Ich habe dann noch ein junges Kind, wo die Frau noch nicht schafft. du musst gucken, dass das Haus bezahlt ist, du musst gucken, dass das Essen auf dem Tisch steht, dann wird es halt, klar, es hat jeder mit Sicherheit, wenn er in der Lage ist, dass er sich ein Haus gekauft hat oder eine Wohnung gekauft hat, schon Rücklage, aber es ist halt einige waren ja schon lang in Kurzarbeit, ne? Klar, ich hatte 8 Monate, da ist alles normal gelaufen, aber eigentlich war ich von Dezember bis sag und schreibe Mai im Kurz, also mit 60%, das ist halt auch eine Hausnummer, wo du dann auch selber überlegst, wo kann ich denn was einsparen? Ich wäre auch nicht derjenige, wo jetzt das Vereinsmitgliedschaft kündigt, aber ich bin halt auch im Verein Großwoche. Und das ist das, was ich am ganz, ganz schade finde, dass dieses Vereinsleben so sehr verloren geht. Ist ja egal, in welchem Verein, also ob jetzt bei der DLK, ich rede jetzt mal, weil wir hier in Epsche, bei der DLK oder beim TSV oder ob es in Mörsch oder in, egal wo, in Buxtehude, ist ja auch egal, dass einfach das, diese Wertschätzung Verein so arg verloren geht. Und da kann man nicht auch immer deine Vereine die Schuld geben, weil ich denke, viele Vereine tun da viel und versuchen, da irgendwas auf die Kette zu kriegen, aber die Leute gehen halt lieber ins Fitnessstudio, das 24 Stunden aufhört, weil da muss ich mich an keine Zeit erhalten. Ist heute auch mit Sicherheit nicht mehr so einfach, weil ich schaffe ab bis 20 Uhr. Ich kann weder bei uns im TSV in einen Kurs gehen, noch kann ich bei der DLK in einen Kurs gehen. Ich spiele noch so, ne? Mir ist das egal. Ich sage DLK, TSV, egal, Ebstein. So, es wäre einfach für mich. Aber, was ja verständlich ist, die Kurse sind ja alle relativ für normale Schaffer. Aber alle, die jetzt im Einzelhandel sind oder sonst, es gibt ja Schichtarbeiter, wird es halt mit denen Angebote, die sind schwierig. Dann verstehe ich auch, dass man sagt, okay, im Fitnessstudio kann ich halt rund um die Uhr hin. Also es gibt ja mittlerweile genug, wo das rund um die Uhr machen. Aber dieses am Stammtisch hocken, dumm babble, sich über die Europameisterschaft mal unterhalten und dann denk, am besten noch kurz Krach kriegen, jo, hin und noch trinkt man wieder Bier zusammen, alles gut. Oder nur im Fußballspiel, die Mannschaft hockt zusammen, trinkt noch ein Bier, der Wert hat was gefunden, alle sind zufrieden. Also dieses Zusammen, dieses Miteinander, dass man soziale Kontakte pflegt, auch mal vielleicht Konflikte austrägt, finde ich, kann man in einem Verein sehr gut lernen. Und das geht leider verloren. Und deswegen gibt's auch, bin ich der Meinung, oft so egoistische Dinge, die passieren, weil die Leute nicht gelernt haben, im Team irgendwas zu tun. Ich sehe das selbst, ich bin eine Führungsperson, ich habe Personal unter mir, wo ich oft denke, ja, ihr seid nicht alleine auf dieser Welt, das gibt es noch mehr. Und ich finde, dafür ist ein Verein sehr förderlich. Einfach, erstens muss, sage ich, sieh mal besser, Kind rennt auf dem Sportplatz rum oder in der Turnhalle oder sonst wo, wie das auf der Straße rumrennt und irgendeinen Scheiß baut. Das hat mir gut getan. Ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut gelungen am Ende des Tages. Und man wird einfach sehr geprägt in einem Verein. Also, wie gesagt, ich lebe das jetzt 37 Jahre, mal mehr, mal weniger, ist auch immer, ne, kommt immer jobtechnisch, schultechnisch, war ich auch mal ein Jahr fort und so, aber trotz allem, wenn bei uns im Verein Fasnacht war, Terwe, Strohfest, ich war immer da und habe immer gesagt, ey, das ist mein Heimatort, dort bin ich groß geworden. Aber ich glaube, das verbindet man nur, wenn man den Bezug Verein dann auch gehabt hat, weil dann lernt man ja nur die Leute aus dem Ort erkennen. Ja. Wenn ich halt hierher ziehe und nirgends mich anschließe, ja, dann ist es vielleicht noch die Kindergartengruppe, wo mein Kind mit drin ist. Und das ist schade, dass das so nachlässt mit Vereinen. Und es wird immer schwerer. Und da müssen viele Vereine einfach anfangen, zusammen zu schaffen mehr. Aber, also ich sage jetzt mal das beste Beispiel bei uns in Epstein, ne? Das ist ja schon bekloppt in dem Kuhkaff, wo wir sind, dass wir 2 Sportvereine haben. Aber das ist ein anderes Thema, weil wenn ich da damit anfange, dann wird es Langheit. wie gesagt, ich finde auch, also, oder wie gesagt, und so Kerwe oder so, das lebt ja nur von Vereinen, weil ohne die Vereine gibt es halt keine Kerwe mehr. Und man sieht es ja schon in einigen Pforten, die kriegen es ja gar nicht mehr hin, das zu machen. Und dafür sage ich, finde ich das geil, dass es bei uns in Epstein noch funktioniert und dass beide Vereine auch das so gut machen. Ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass einer kurz vorm Exitus ist, sozusagen. Wie gesagt, ich finde, ich weiß aber, kann nicht sagen, wie man das mehr machen kann, dass noch wieder der Verein mehr lebt. Vielleicht tut es die Pandemie jetzt, dass der ein oder andere mal denkt, vielleicht gehe ich mal nicht so weit weg und gucke mal im Ort, was da los ist, weil da kann ich vielleicht mal noch eher was machen. Aber das ist alles Hoffnung. Das wird ja die Zeit zeigen.
Also das Problem ist ja nicht nur, die Leute wollen zu so einer Kerbe gehen. Die Leute wollen auf Veranstaltungen gehen, die wir Vereine quasi anbieten. Aber du hast eigentlich immer nur die Handvoll von denselben Leuten, die dann helfen, aufbauen, ausschenken, abbauen und. Es wird eigentlich von Jahr zu Jahr schwerer, wirklich Hilfen zu finden für den Verein, ehrenamtliche. Für Geld würden sie, glaube ich, viel mehr machen, glaube ich. Aber dieses Ehrenamtliche, was wie wir es kennen, also ich habe es eigentlich auch nur so kennengelernt, Vereinen, wo viel getan worden ist, ehrenamtlich, aber von so vielen Leuten, aber das ist von Jahr zu Jahr irgendwie schlimmer geworden. Und das hat, das ist in der kompletten Umgebung so.
Also das ist auch egal, welche, das glaube ich nicht nur in der Pulse, das ist, du kannst nach München, du kannst hoch nach Hamburg, das wird jeder kleine Verein wird da seine Probleme haben. Aber am Ende des Tages ist es aber vielleicht, ich meine, man sieht es jetzt sowohl bei euch als auch bei uns, dass doch jo, ein paar Junge dann doch mit ins Boot geholt worden sind. Manchmal ist es halt auch einfach so, das habe ich auch oft erlebt, ne? Du bist als Junger da drin, hast eine Idee, das wird aber halt auch erst mal klein abgeschmettert. Ne, das machen wir halt schon immer so. Ja, aber halt schon immer so, funktioniert halt jetzt nicht mehr. Da muss man halt, und das, da habe ich halt auch die Guste zu wahrscheinlich, sich einmal durchsetzen und sage, ey, ne, wir machen das jetzt so. Ich angefangen, weil ich ja auch die Fasnacht bei uns mache, dass, ne, wir machen nur noch F-Veranstaltungen, das funktioniert nicht mit zwei. Fertig. Dann muss man halt einmal den steinischen Weg gehen und ich glaube, da verlieren dann viele Junge die Lust. Das muss man halt auch sagen, was ich auch noch vollziehen kann irgendwo. Wenn sie im Geschäft rumärgern, dann hast du nicht noch Bock, in deine Freizeit sich rumzuärgern.
Also das sehe ich bei uns auch. Also ich bin auch, nur Katrin, dass du mal kurzer Einblick kriegst. Also es war jahrelang hier beim SC Bochum am Roxheim, weil ich hier aus Roxen komme. Tätig, hab da Fußball gespielt von der F-Jugend, glaube ich, bis zu der Erstmannschaft, hab dann bei Wormatia Worms, bei Waldhof Mannheim und so noch gekickt. Und hab dann das Fußballspiele damals aufgehört und bin jetzt hier bei uns im Verein, ja, nicht im Verein, aber bin hier im Ort in der Politik tätig. Und da sieht man es auch. Ja, wie das beste Beispiel, was du eben gesagt hast, ist halt, man kommt als junger Mensch da in so mehr oder weniger geschlossene Gemeinschaft und entwickelt dann auch seine Idee und dann heißt, ja, wir machen aber seit 40 Jahren, machen wir das schon immer so. Ne? Und wenn man da nicht noch zwei, drei Mitspieler hat, die sich da irgendwie dann auch im gleichen Alter befinden und dann auch vielleicht die Idee noch unterstützen, dann hat man eigentlich heutzutage so, habe ich so das Gefühl, keine Chance. Und das ist eigentlich das ist schade da dran, ja. Und auch, was ihr sagt bezüglich deiner Veranstaltung im Ort, ja. Das Gefühl hat man auch. Also wenn bei uns jetzt hier im Ort vom Roxheimer Karnevalverein, vom SC etc. Veranstaltungen sind, dann sieht man in deinen Ständen, ob das Bierwege sind oder irgendwelche Brotwurststände, immer die ein und selbe Leute, die was machen. Ja, und das ist einfach so. Und dass dann die Vereine beklagen, sie haben immer weniger Mitglieder, die Leute machen nichts. Und dann heißt es immer die Zugezogene und überhaupt und so. Ich finde, das ist so eine Diskussion, die allerdings auch nie verstummen wird, habe ich so das Gefühl. Ja, also das wird eher noch schlimmer. Und man ist ja dann auch, also ich kann das jetzt nur aus von der Gemeindeverwaltung sehen, da auch sehr bemüht, den Vereinen entgegenzukommen. Zum Beispiel haben wir jetzt mit unserer Partei, man muss jetzt nicht sagen, welche Partei etc. hier im Ort, den Vorschlag gemacht, dass man in Zukunft, wir haben ja hier das über die Grenze hinaus bekannte Gondelfest bei uns im Ort, dass man dort zum Beispiel nur noch auf einheimische Bands setzt, auf einheimische Schausteller setzt. Und anstatt das teuer einzukaufen von extern, also ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, vor, ohne mich jetzt festlegen zu wollen, vor 2-3 Jahren eine Band aus dem Bayerischen hier.
Vor 2 Jahren war das, glaube ich. Ja,
vor 2 Jahren, ne, die wir bezahlt haben. Da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Ja, wir haben hier im Ort 2-3 Bands, die auch bekannt sind, die auch schon auf dem Strohfest gespielt haben. Und dann werden da Bands aus Bayern geholt, wo ich sage, hallo, geht's eigentlich noch, ja? Und da haben wir jetzt einen Vorschlag gemacht, der wurde auch angenommen. Das ist auch breit diskutiert worden, aber hat überall Zustimmung gefunden. Und ich finde, das ist auch so ein erster Schritt. Also was man so mitkriegt, kommt das auch gut an bei den Leuten. Und Ja, aber es ist trotzdem schwierig, neue Leute für was zu begeistern. Ich habe zwei, drei Leute hier bei mir im Freundeskreis, wo ich sage, die sind prädestiniert, sich bei uns hier in der Gemeindepolitik einzubringen, die aber sagen, Punkt eins, habe ich keine Zeit, mich abends um 19 Uhr mit 75-Jährigen durch die Gegend zu schlagen, um irgendwelche Argumente auszutauschen. Und andere sagen einfach, hey, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe daheim zwei Kinder, ich habe gar keine Zeit mehr für sowas. Ja? Es ist halt doch sehr, sehr schwierig, dass dieses Vereinsleben oder halt auch dieses Ehrenamt hochzuhalten. Man kann immer wieder nur dafür werben, was dann im Endeffekt dabei rumkommt, das steht auf einem anderen Blatt, denke ich. Oder wie seht ihr das?
Umso wichtiger ist es aber, dass so noch relativ junge Leute wie wir sind, ja sind wir drei, auch noch betätigen. Ja? Klar, wir müssen uns mit Älteren vielleicht noch rumstreiten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen, weil ich glaube, jetzt noch die Möglichkeit, das Steuer irgendwie rumzureißen, vielleicht mit viel, viel, viel Geduld. Aber wir dürfen uns von Kommentaren wie du eben gesagt hast, Markus, ja, warum soll ich mich da abends noch um 9 irgendwo hinbegeben? Davon dürfen wir uns nicht beirren lassen. Irgendwann kommt die Zeit, wo wir vielleicht wieder eine Generation jüngere Leute kriegen, die das Vereinsleben wieder haben wollen oder genauso führen wollen, wie wir es eigentlich fühlen und arbeiten. Irgendwie kommt ja immer alles wieder von zurück. Egal, was mal aus der Mode gegangen ist, irgendwie kommt es wieder. Das ist so meine Hoffnung, dass wir das in den Vereinen irgendwann wieder spüren, dass die Resonanzen wieder größer werden. Wir brauchen da viel Geduld und deswegen ist es wichtig, so junge Leute, so viele junge Leute irgendwie mit ins Boot zu kriegen. Und wenn es immer nur einer oder zwei sind im Monat oder Jahr, die du dazu kriegst, aber es sind schon mal zwei mehr, die vielleicht auf Dauer. Man braucht halt viel Geduld in der Vereins- oder Partei.
Ja, also da sind wir ja auch dann auch jetzt bei unserem Podcast, wie wir ja angekündigt haben, wollen wir ja auch diesen in Anführungszeichen kleinere Vereine. Und ich fand, Katrin, das, was du jetzt alles erzählt hast aus deinem Vereinsleben und aus deinem persönlichen Empfinden, ich fand das echt klasse und auch super. Und ich finde.
Ich hätte da noch eine Frage zum Schluss, Markus, an die Katrin. Was sind eure Ziele, Wünsche jetzt für die nächste Zeit, abgesehen jetzt von der Pandemie? Welche besonderen Wünsche oder Ziele, die ihr euch jetzt gesteckt habt innerhalb des Vereins?
Einmal halt auch auf jeden Fall mehr für die Jugend zu tun. Wir haben Arbeitsgruppe gebildet, auch mo, um für die Jugend mo jetzt speziell auch irgendwelche Veranstaltungen zu machen. Und auch selbst für Senioren wird jetzt angefangen, was Bastelhochmittag oder was auch immer zu machen. Oder auch mo wirklich auch die ich glaube jetzt mo, du brauchst keinen Fußballer, der bei dir spielt, noch anzusprechen, der kommt. Jetzt ist die Fußballgemeinschaft bei uns auch wirklich gut, schon mehrere Jahre. Da ist das nicht, die hocken sich ja in die Wirtschaft und die feiern auch bei uns. Wenn eine Veranstaltung ist, sind die auch da. Die helfen auch viel bei uns. Die haben auch in der ganzen Pandemie, wenn man mit der Wirtschaft umbau oder Kabine oder die Toilette over bei der Kabine oder so, die helfen dann auch. Ja, die muss man auch zweimal am Arsch lecken wahrscheinlich, aber trotz allem. Ist da die Bereitschaft schon groß? Deswegen sage ich, bei uns ist das, was ich sage jetzt, wo das mittlere Alter, finde ich bei uns gar nicht so schwierig, aber um halt weiter den Verein zu führen, muss man halt der Jugend heute was bieten und es wird halt auch
Genau.
immer schwieriger, weil heute die Zeiten sind halt auch anders da wie vor 30 Jahren. Ne? Da hat man auch nicht so viel Auswahl gehabt. Nicht,
Richtig, ja.
das ist halt auch das Problem, wo ich sehe, ne? Jedes Kind kann heute in 780.000 Vereine, soll aber auch noch in der Schule pervers sein und soll noch super gut irgendein Instrument spielen. Ich denke halt, das wird aber am Ende des Tages immer mehr wieder zurück auf den Verein gehen. Das hat wahrscheinlich große Kostengründe, weil so eine Vereinsmitgliedschaft ist halt dreimal billiger, wie wenn ich mein Kind irgendwo hinschicke zum, was weiß dann, das kostet ja auch alles, wenn die so Einzelkrempel machen oder so. Und da
Richtig, ja.
glaube ich, dass Vereine da schon wieder viel Zuspruch finden. Und wie du so schön gesagt hast, es kommt alles wieder in Mode. Ich bin guter Hoffnung, dass auch der Verein wieder in Mode kommt.
Ja.
Man muss aber am Ball bleiben. Und das haben wir jetzt, versuchen wir, dass wir für die Jugend immer mehr machen und alles mal ein bisschen anders, also nicht anders, aber halt so ein bisschen offener zu gestalten, um zu gucken, wie kann man die Jugend vielleicht doch beiholen. Da habe ich gesagt, ich mache eine Halloween-Party. Oder, ja, oder halt so, dass wo, aber auch wirklich nur dann für Jugendliche ist. Nicht, wo dann, du sagst, von 15 bis 17 Uhr hier die Jugendliche und dann ab 17 Uhr dürfen die Alten dazu. Ne, wirklich rein für die Jugendliche, wo die wissen, ah ne, um 5 Uhr kommen meine Eltern, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das ist ja nämlich oft der Fehler, der, wie ich finde, gemacht hat, weil wenn man sich selbst zurückversetzt hat, ich gehe gern mit meinen Eltern feiern, das hat damit nichts zu tun, das habe ich auch früher schon gern gemacht, aber es gibt halt schon viele, die sagen, oh, wenn meine Eltern dann noch hinkommen, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Dass ja, man wirklich genau ganz speziell für die was macht. Ne? Also gerade in der Zeit jetzt ist es, glaube ich, oder in der, jetzt ohne die Pandemie, die Jugend heute zu kriegen, ist schwer, weil es gibt halt Computer, jeder zockt lieber. Oder wir müssen alle E-Sports-Abteilungen aufmachen. Das ist ja der neueste Trend. Das wäre vielleicht auch mal
eine
Idee. Ne?
Ja, das wäre mal eine Möglichkeit.
Aber
was gesagt, was also aber auch könnte, wieder enorm mit Kosten verbunden
nicht,
ist.
Ja, ich könnte da aber auch nicht helfen, weil wenn ich mal Playstation spiele, ob Fußball, sonst irgendwas, ich stricke auf alle Tassen rum und irgendwie passiert halt was. Ne? Ich habe da halt auch keinen Plan davon. Da bin ich dann doch wieder schon zu alt für sowas. Es gibt aber ja viele in meinem Alter, die das noch machen. Ja. Aber wie gesagt, man muss halt immer gucken, neue Wege zu finden. Und ja, das versuchen wir. Und ja, in der Hoffnung, super, dass es fruchtet.
Gut. Dominik, hast du noch Fragen an unseren Gast?
Nö, also diesbezüglich nicht mehr.
Okay. Hast du sonst noch irgendwas, Dominik?
Ich, eigentlich vorhin einen Satz, aber irgendwie habe ich den jetzt komplett verloren.
Ja.
Ich weiß aber auch nicht mehr, um was es da ging.
Gut. Dann komme ich einfach zum Schluss des heutigen Podcasts. Also nochmal vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du dich dazu bereit erklärt hast, als unser erster Gast.
Und du warst wirklich, muss man wirklich
ja
sagen.
Danke.
Also war wirklich toll und ich persönlich würde mich freuen und ich denke, ich spreche auch im Namen von Dominik und auch von unseren Zuhörern, wenn wir dich jetzt des Öfteren mal begrüßen können, gerade wenn die Bundesliga wieder losgeht, du bist ja VfB Stuttgart-Fan, habe ich mal sagen lassen.
Yes, yes.
Und du bringst ja auch das nötige Fachwissen mit, also mich würde das freuen, wenn wir dich hier öfter begrüßen dürften.
Ja, gerne. Müsst nur Bescheid sagen, wenn ich das zeitlich alles hinkriege, ha, wo wir wieder bei der Sache wären.
Ja, super.
Dann.
Nee, das werden wir schon auf jeden Fall hinkriegen.
Ja. Und dann
aber auch ich an einfach, die Leute da ja draußen, wir werden jetzt in dieser Folge, in der Beschreibung steht die E-Mail-Adresse drin. Der möchte und mitdiskutieren will, der was sagen möchte, der soll sich einfach mal bewerben oder uns schreiben. Der uns kennt, kann uns auch gerne über die Handys erreichen. Wir sind für genau jeden Gast offen, der hier über Fußball oder seinen Verein oder seinen Verband was sagen möchte.
Genau, also fühlt euch frei. Schreibt uns eine E-Mail auch ja, oder meldet euch privat bei uns über Facebook oder sonst wie. Ja, jederzeit gerne. Wir versuchen dann allem gerecht zu werden. Heute haben wir schon mal einen Anfang gemacht, finde ich. Ein sehr guter Anfang sogar. Und ja, ich denke, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche nach dem Portugal-Spiel. Schauen wir mal, dass wir das nächste Woche wieder hinkriegen. Vielleicht auch mit dir, Katrin, wenn du irgendwie die Zeit hast.
Das stimmt.
Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Ich danke euch, macht's gut.
Tschüss. Ciao.
Ciao.